Willkommen zu einer weiteren Folge von Brie Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel und heute wieder an meiner Seite Felix Hartmann.
Hallo Lena, hallo zusammen. Wir haben wieder einen ordentlichen Strauß Themen aus Hacker News für euch. Von einer historischen Intervention am Yen-Markt über die wachsende Verbreitung von Elektroautos in Europa bis hin zu einem Hacker News Klassiker, dem Routen eines billigen TP-Link-Routers.
Außerdem dabei die Frage, ob die industrielle Revolution ein gutes Vorbild für heutiges exponentielles Wachstum ist und einen Essay aus der Feder von Ursula K. Le Guin. All das und mehr gleich hier bei uns. Eine große Nachricht aus der Wikimedia-Welt. Die Wikimedia Foundation hat die freiwillige Anerkennung der Gewerkschaft abgelehnt. Wikiworkers United in den USA hatte am 20. Juli genau diese Anerkennung gefordert, nachdem die britische Sektion das schon im Juni getan hatte. Eine Antwort wurde bis zum 24. Juli verlangt, also mitten in der Wikimania in Paris.
Und die kam nicht. Aber das Thema wurde auf der Konferenz diskutiert, wo immerhin Bernadette Mehan eine Frage zum Anerkennungsgesuch beantwortete. Dann, am 27. Juli, lehnte die Foundation die freiwillige Anerkennung ab und verwies auf eine geheime Wahl durch das National Labor Relations Board als den angemessenen Weg nach vorn.
In der Community macht sich darüber vor allem Bestürzung breit. Viele befürchten, dass die Foundation die Zeit bis zu dieser Wahl nutzen will, um Beschäftigte mit Union-Busting-Methoden von der Gewerkschaft abzubringen. Eine neue Petition auf MetaWiki hatte bei Redaktionsschluss gut 150 Unterschriften. Zwei Petitionen aus Mai 2026 kamen dagegen jeweils auf weit über 1.200.
Interessant. Jimmy Wales schrieb auf der Wikimedia-Mailingliste, das Verfahren sei gar nicht geheim gewesen. Mitarbeiter hätten Druck verspürt, weil Organisatoren ihre Entscheidung kannten. Das passt zur Sorge, dass hier mehr im Spiel ist als ein formales Verfahren.
Weiter geht's zu einem wirklich ungewöhnlichen Bericht. Die US-Regierung hat laut Financial Times einen historischen Eingriff am Yen-Markt unternommen. Der Artikel selbst ist hinter einer Sicherheitsprüfung nicht lesbar, aber in der Hacker-News-Diskussion wird er ausführlich auseinandergenommen.
Der Kern. Japan hält sehr viele US-Staatsanleihen und hat offenbar einen Massenverkauf erwogen, um Bargeld zu beschaffen und den Yen zu verteidigen. Da die Renditen amerikanischer Staatsanleihen für die USA ohnehin schon gefährlich hoch sind, würde ein japanischer Verkauf sie noch weiter nach oben treiben und könnte weitere Panikverkäufe auslösen.
Genau darin sehen manche Kommentatoren den Plan von Finanzminister Bessent, die Dose, die Straße hinunterzutreten. Einige sind aber skeptisch, ob er überhaupt kompetent genug für etwas anderes wäre. Ein Kommentator scherzt, bei zwei linken Füßen und einigen Fehlversuchen sei die Dose nicht in großer Gefahr.
Und es geht noch weiter. Ein Verkauf von Euro könnte die Europäer zwingen, dasselbe zu tun, falls der Euro gestützt werden müsste. Ein Eingreifen der EZB halten viele aber für unwahrscheinlich. Ein schwächerer Euro sei kein Allheilmittel, helfe aber der heimischen Industrie im Wettbewerb mit chinesischen Produkten. Und die Euro-Länder halten sogar noch mehr US-Anleihen als Japan, würden sie aber wohl nicht aus geldpolitischen Gründen verkaufen, zumal der Euro seit der Aktion eher erstarkt ist.
Jetzt eine Geschichte, die wie aus einem Thriller klingt, der Fall von eBay und einer Kampagne gegen einen Blogger. Ein Senior Manager für Sonderoperationen im globalen Sicherheitsteam von eBay, Brian Gilbert aus San Jose, ist jetzt verurteilt worden zu der bereits abgesessenen Haftzeit plus einem Jahr überwachter Freilassung.
Der Hintergrund. Diese Kampagne, die unter dem Motto Crush this Lady lief, führte zu einer gigantischen Auszahlung von 56 Millionen Dollar. Im Kern ging es darum, dass eBay-Mitarbeiter eine Bloggerin, die über das Unternehmen kritisch berichtet hatte, massiv belästigten. Ein Fall, der beinahe ein Jahrzehnt später noch nachwirkt.
Genau. Der Fall zeigt, wie weit ein Unternehmen gehen kann, um Kritiker mundtot zu machen und wie teuer das am Ende wird. Für uns ist es eine gute Erinnerung daran, wie wichtig es ist, dass kritische Stimmen nicht einfach verschwinden. Zum Abschluss ein Thema, das viele Kalifornien direkt betrifft. Ab dem 1. August wird das kalifornische Datenlöschungsgesetz, kurz DROP, durchsetzbar. Das bedeutet, Unternehmen müssen Löschanträge kalifornischer Verbraucher jetzt tatsächlich umsetzen.
Und das weckt offenbar kreative Ideen. Ein Kommentator überlegt, einen Dienst zu bauen, der automatisch jeden Monat Löschanträge an alle seine Dienstleister schickt. Er erzählt, dass er in seinem Auto viele Spionagefunktionen abgeschaltet hat, aber den Standort aus praktischen Gründen dranlassen muss. Und genau solche Daten will er eben nicht weiter bei Firmen sehen.
Da ist was dran. Ab jetzt wird es für die Betroffenen spannend zu beobachten, wie konsequent die Firmen das Gesetz wirklich umsetzen und ob solche Automatisierungsdienste im Alltag tatsächlich einen Unterschied machen. Da ist eine schöne Geschichte im Hacker Newsfeed über ein Projekt namens Book Corners, eine Plattform, die Bücherschränke kartiert. Der Entwickler rechnete damit, all die Standorte, die Nutzer beitragen, zurück in OpenStreetMap schreiben zu können. Die Recherche hat dann gezeigt, so einfach ist das nicht.
Gemeint ist, Book Corners hat seine Anfangsdaten ja von OpenStreetMap geholt. Tausende bereits global kartierte Bücherschränke. Dazu kommen eigene Nutzereinreichungen. Standort plus Foto nach Moderation öffentlich. Der Plan war, diese Crowd-Daten vorsichtig zurückzuspielen. Mit ausdrücklicher Einwilligung, Adminprüfung, Duplikatsuche und einer Vorschau der exakten Daten, bevor irgendetwas geschrieben wird.
Und genau da hakt es. Weil die Daten aus einer eigenen Datenbank kämen, gilt das laut OpenStreetMap-Regeln als externer Datenimport. Und weil Software die Änderungen vorbereitet, könnten die Regeln für automatisierte Edits greifen. Gefordert wären ein dedizierter Import-Account, ein detaillierter Importplan im OSM-Wiki mit Lizenz- und Feldmapping, ein Vorschlag im Community-Forum und eine Opt-out-Route.
Der Entwickler hält die Regeln für nachvollziehbar. Ein schlechter Import könnte tausende Duplikate erzeugen, besseres lokales Wissen überschreiben oder Fehler einbringen, die sich kaum wieder entfernen lassen. Deshalb setzt er die Rückschreibung auf unbestimmt aus. Direkt eingereichte Bücherschränke bleiben in Book Corners, aber in die Produktionsversion von OpenStreetMap wird derzeit nichts geschrieben.
Weiter im Feed ein Blick auf Europa und die Zahlen sind beeindruckend. Ein Marktbericht von Cleantechnica meldet für Juni rund 366.000 vollelektrische Autos, die in Europa registriert wurden. Das ist ein Plus von 50% gegenüber dem Vorjahr, die schnellste Wachstumsrate des Jahres und ein neuer Rekord für reine Elektroautos.
Rechnet man alle Steckerfahrzeuge zusammen, also auch Plug-in-Hybride, waren es 37% Marktanteil im Juni. Von denen waren 71% reine Batterieautos, der höchste BEV-Anteil an allen Plug-in-Verkäufen seit 2012. Im laufenden Jahr liegt der Anteil reiner Elektroautos damit bei 23%. Mit Plug-ins sogar bei 33%, beides über dem Endergebnis von 2025.
Der ganze Markt wuchs im Juni um 13% auf 1,4 Millionen Einheiten. Bemerkenswert, 72% aller verkauften Autos hatten irgendeine Form von Elektrifizierung. Benzin fiel um 12% auf 21% Anteil, Diesel sogar um 17% auf nur noch 6%. Als Treiber nennt der Autor neue, günstigere Modelle, hohe Benzinpreise und die Massenankunft chinesischer Modelle.
Bei den EV-Verkäufen führt weiterhin Tesla. Das Modell Y belegt Platz 1 mit über 34.000 Registrierungen und dem besten Ergebnis seit März 2023. Und das noch ohne die neue Model Y-Variante. BYD steht dank des Atto 2 auf Platz 3. Ein Kritikpunkt bleibt. Gerade die günstigen Klein- und Kompaktwagen hinken bei der Elektrifizierung hinterher und die geplante Verbrennerversion des neuen Panda hält der Autor schlicht für eine Fehlentscheidung von Stellantis.
Ein Beitrag im Feed dreht sich um einen Financial Times Artikel, der es in sich hat, im wahrsten Sinne. Der Titel auf Deutsch: Deutsche Autobauer überschwemmen den Arbeitsmarkt mit Managern, nachdem sie ihr Personal zusammengestrichen haben. Eigentlich ging die Diskussion zunächst in Witze ab, weil der englische Wortlaut auch wie doppelte Äxte klang.
Dahinter steckt die ernste Lage der deutschen Autoindustrie. Ein Kommentator aus Großbritannien berichtet, ausdrücklich keine wissenschaftliche Studie, dass dort mangels Zöllen gegen chinesische Hersteller plötzlich extrem viele elektrische BYDs und Yeecos unterwegs seien, von ihm als Temu Range Rover bezeichnet. Die Chinesen bauten genau die Autos, die Leute erschwinglich kaufen wollten. Toyota dagegen baue kein Auto, das er zu irgendeinem Preis kaufen würde.
Ein anderer Argumentationsstrang. Mit staatlichen Subventionen könne China grundsätzlich jeden Autobauer weltweit unterbieten und die führende Batterietechnologie liege ohnehin in Asien. Die deutsche Autoindustrie werde nicht ganz sterben, weil die EU ihren Markt per Regulierung schützen könnte, aber sie werde schrumpfen und sich transformieren. Wahrscheinlich zurück zu fossilen Brennstoffen, wo die Deutschen noch vorn legen. Bei Elektroautos hinken sie hinterher. Die neue boomende Industrie sei die Verteidigungstechnik.
Einer präzisiert das etwas. Die Deutschen könnten sehr wohl hochmoderne Verbrenner bauen, weil sie das Herzstück, den Motor, selbst fertigen könnten. Das bringt die Diskussion auf einen interessanten Punkt. Die Stärke der deutschen Industrie liegt eben nicht unbedingt im Elektrobereich.
Zuletzt eine Debatte, die grundsätzlich wird: Ist die industrielle Revolution ein gutes Vorbild für explosives Wachstum heute? Ein Kommentar fragt provokant, ob wir überhaupt eine Wachstumsbeschleunigung sehen werden. Das Internet hat diesen Effekt offenbar nicht gehabt. Und die KI könnte sich wachstumstechnisch am Ende als gar nichts entpuppen oder sogar stark deflationär wirken.
Dem wird direkt zugestimmt. Das Wachstum, das aus der industriellen Revolution kam, hätte ganz andere Wurzeln. Die zugrunde liegende Frage ist ja, ob technologische Sprünge automatisch messbares Wirtschaftswachstum bedeuten oder ob der Nutzen einfach woanders ankommt und in den volkswirtschaftlichen Kennzahlen kaum sichtbar wird.
Genau darum dreht sich die eigentliche Diskussion dahinter. Wer zurückblickt auf die industrielle Revolution, sieht einen einmaligen Umbruch mit explosionsartigem Wachstum. Aber ob sich daraus eine Prognose für die Gegenwart ableiten lässt, ob KI oder vergleichbare Technologien dasselbe auslösen können, das bleibt in dem Thread ausdrücklich offen. Wir fangen mit einem ziemlich amüsanten persönlichen Benchmark. Jemand hat getestet, wie gut Sprachmodelle folgende Aufgabe lösen: Erzeuge ein SVG-Bild eines Frosches mit einem Habsburger Kiefer. Die Idee dahinter: Der Habsburger Kiefer ist ein anatomisches Merkmal, das viele Modelle mit Königtum verbinden. 7 von 14 getesteten Modellen haben tatsächlich stillschweigend ein Königselement in einen Prompt eingebaut, der nur von einem anatomischen Merkmal sprach.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Modelle mehr assoziieren als nur den wörtlichen Text. Und die Kommentarspalte nimmt es mit Humor. Einer merkt an, dieser Test habe einen Vorteil gegenüber dem berühmten Pelikan auf dem Fahrrad. Gleichzeitig gibt es Skepsis. Ein Kommentator nennt solche Benchmarks einfach einen perfekten Weg, um mehr Tokens zu verbrennen. Also Rechenleistung, um der Übung willen zu verbrauchen. Ein anderer schlägt stattdessen einen ganz eigenen Wettstreit vor. Welches Modell baut das bessere Google Wave für LLM-Chats? Die Idee dahinter ist, den Raum zu erkunden, wie KI-Studios eigentlich aussehen könnten.
Weiter geht es mit einem anderen, aber verwandten Thema, den Worten, die wir Lernenden der englischen Sprache beibringen. Das Pudding-Magazin hat untersucht, wie sich dieser Wortschatz im Laufe der Zeit verändert hat.
Und auch hier lohnt ein Blick in die Diskussion. Ein Kommentator bemerkt, dass die Geschichte nach einer halben Stunde gerade mal 2 Upvotes hatte und trotzdem auf Platz 8 der Startseite stand. Ein Beleg für das, was er die gute Fee des Hacker-News-Algorithmus nennt, der Beiträge scheinbar zufällig nach oben befördert. Ein anderer antwortet darauf nur kurz: Große Arbeit, HN-Team, schließlich ist es tatsächlich eine interessante Geschichte. Mal sehen, ob diese Funktion bei unserem eigenen Verlauf auch so gütig ist.
Von Wortschatz zu einem ganz anderen Maßstab: Speicherkapazität bei KI-Modellen. Die Firma wafer.ai beschreibt in einem Blogbeitrag, wie sie das Modell Kimi K3 auf AMDs MI355X-Chips betreibt und behauptet dabei eine bessere Performance pro Dollar als bei Nvidias B300.
Zur Einordnung: Kimi K3 hat etwa 2,8 Billionen Parameter und braucht mehr als 1,5 Terabyte Grafikspeicher. Und das noch bevor der Cache für 1 Million Token reserviert wird. Ein typischer B200-Knoten mit 8 GPUs kann das Modell schlicht nicht fassen. Im Benchmark schneidet die AMD-Karte beim Preis-Leistungs-Verhältnis gut ab. Bei angenommenen 2,50 Dollar pro GPU-Stunde gegenüber 6 Dollar bei Nvidia erreicht sie rund 48 Tokens pro Sekunde pro Dollar, die B300 nur 33.
Aber die Diskussion zeigt eine gesunde Skepsis. Mehrere Kommentatoren nennen den Beitrag schlicht KI-Slop, also generierte Massenware ohne Substanz. Andere verweisen auf eher peinliche Details wie stehengelassene M-Dashes oder die Prefill-Sektionen. Und ein Nutzer fragt nach Korrektheitsbenchmarks, weil ein KI-optimiertes Setup bei ihm das Modell am Ende inkohärent zurückließ. Die Performance-Zahlen lesen sich also gut, ob sie auch sauber funktionieren, ist eine andere Frage. Zum Abschluss ein praktisches Problem aus der Linux-Welt: Wenn man eine Anwendung in einem Container, einem Geode, oder per SSH startet und dabei eine X11-Autorisierungsdatei einbindet, bekommt man schnell den Fehler: Authorization required, but no authorization protocol specified. Kurz gesagt, das System verweigert den Zugriff auf die grafische Oberfläche.
Die Ursache ist, dass jeder Eintrag in der Autorisierungsdatei an einen Hostnamen gebunden ist. Stimmt er nicht mit dem des Clients überein, wird das Cookie gar nicht erst angeboten. Die elegante Lösung ist eine einzelne Setzzeile, die die Einträge auf den Wildcard-Wert umschreibt, also auf Passt zu jedem Host. Anders als der Befehl xhostplus, der die Zugriffskontrolle komplett abschaltet und jedem lokalen Nutzer und bei aktiviertem TCP sogar dem Netz Zugriff auf Tastatur und Fensterinhalte gibt, behält dieser Ansatz die Geheimnisprüfung bei.
In der Kommentarspalte gibt es dazu erprobte Alternativen. Einer kommt meist mit RDP aus, ein anderer hält den Bedarf für übertrieben und setzt auf Werkzeuge wie Socate. Dem widersprechen aber Erfahrungen aus der Praxis. Modernes Ogg unterstützt TCP sehr wohl und X11 über WireGuard funktioniert deutlich besser als die verschlüsselte SSH-Variante. Im eigenen Netzwerk ist der Unterschied zu lokalen Fenstern kaum spürbar. Das ist letztlich der Kern dieser Geschichte. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber einen schönen schlanken Fix, wenn man ihn braucht. Genau, und zwar geht es dabei weniger um das Gerät an sich, sondern darum, wie man überhaupt ins Hardware-Hacking einsteigt. Der Post über das Routen des TP-Link TL841 Frus N liefert aber nur einen geblockten Textauszug, möglich abrufbar war von dem Artikel so gut wie nichts.
Dafür dreht sich die Diskussion umso mehr um die grundlegende Frage, wie kommt man da überhaupt rein? Ein Nutzer sagt, der 841N sei zwar prinzipiell OpenWRT-fähig, aber aus seiner Erinnerung ein ziemlich abgekündigtes Gerät mit wenig Flash und wenig RAM.
Und darauf kam die wichtigste Gegenrede, genau darum geht es eben nicht. Die Hardware ist nebensächlich, entscheidend ist eine sauber aufgebaute Debug-Schnittstelle, also ein brauchbarer UART, dazu gute Dokumentation und Videos, an denen man lernen kann.
Das ist auch der Kern, warum solche Projekte sich lohnen. Ein anderer Kommentator erinnert sich an sein erstes Experiment mit einer seriellen Schnittstelle an einem Router. Und jemand, der das Gerät jahrelang in der Schublade hatte, sagt, es habe sich bei dem Preis mehr als gelohnt, selbst als es schließlich ganz ausfiel.
Praktisch wird es dann mit dem Werkzeugtipp, der Beitrag empfiehlt Tio als funktionsreichen Ersatz für Picocum. Ein Nutzer hatte genau danach gesucht, fand es aber nicht in seiner Arch-Linux-Distribution, worauf ein anderer gleich nachfragt, welche Arch das denn sei.
Und dann war da natürlich auch der klassische Gag. Das Problem sei klar, die Firmware sei nur nicht in Rust geschrieben, ein Rust-Rewrite werde solche Fehler beheben. Darauf die Antwort, das sei nur eine Vibe-Coding-Session davon entfernt, fertig zu sein. Und selbst die Idee einer Router-Firmware in einer memory-sicheren Sprache fanden einige dann doch erstaunlich überzeugend.
Genau, und damit liegt die eigentliche Botschaft eigentlich auf der Hand. Es geht nicht um das konkrete Gerät, sondern darum, dass man mit einem anständigen Debug-Zugang und gutem Dokumentationsmaterial fast überall anfangen kann, zu lernen.
Weiter geht es mit einem ganz anderen Versprechen. Schneller Zugang zu Wissen ohne Lernen. Der Beitrag verweist auf einen Essay über die Ars Notoria, ein anonymes mittelalterliches Werk, das versprach, den gesamten Universitätsstoff quasi im Handumdrehen zugänglich zu machen.
Und das ist nicht nur eine Fußnote der Geschichte. Von dieser Kunst sind 56 Handschriften erhalten. Thomas von Aquin verurteilte sie in seiner Summa Theologia ausdrücklich als unerlaubt und vergeblich. Die früheste bekannte Fassung liegt heute in der Yale University Library und stammt vermutlich aus dem Umfeld der Universität Bologna.
In den Kommentaren wird der KI-Bezug im Titel eher als dünn und clickbaity bezeichnet, der Text selbst aber als unterhaltsam gelobt. Und ein Nutzer findet Artificial geradezu treffend. Das Buch verspricht Intelligenz auf unnatürlichem Wege, vielleicht ein ironischer Seitenhieb auf Leute, die mit großen Sprachmodellen klüger wirken wollen.
Menschen wollten eben schon immer wissen, ohne zu lernen, so bringt es ein Kommentator auf den Punkt. Und ein anderer zitiert den alten Spruch, es gibt keinen Königsweg zur Geometrie. Jemand anders hält das aber für einen Strohmann. Er selbst nutze KI, um wertvolle Dinge zu produzieren, weil Zeit und Energie begrenzt seien. Und genau das dürfte für manche Gelehrte jener Zeit ebenso gegolten haben.
Darauf kommt die trockene Antwort. Dafür gibt es Google. Und ein anderer erklärt das seinen jungen Entwicklern genauso. KI könne nicht für einen verstehen, es gebe keine Abkürzung zum Verständnis. Dem widerspricht wiederum jemand grundsätzlich. Abkürzungen seien die ganze Zivilisation. Sprache, Schrift, Bücher, Schulen seien alle Abkürzungen.
Am eindrücklichsten ist aber der Fall John aus dem Essay. Er konnte sich weder Bücher noch Vorlesungen leisten und genau deshalb versprach ihm die Ars Notoria den schnellen Zugang zu Wissen. Was erst schön und heilig wirkte, wurde dann teuflisch und süchtig machend mit Dämonenanrufungen, versteckt in schönen Gebeten. Weiter geht es um einen Text, der die Frage stellt, Was Technologie eigentlich bedeutet. Ursula K. Le Guin's Essay A Rant About Technology von 2005 reagiert auf eine Besprechung ihres Buches Changing Planes. Ein argentinischer Rezensent hatte behauptet, weil sie keine Hard Science Fiction schreibe, werde Technologie in ihrem Werk sorgfältig vermieden.
Le Guin wehrt sich dagegen grundsätzlich. Echte Science Fiction jeder Art, sagt sie, könne gar nicht ohne technologischen Gehalt auskommen, auch wenn ihre eigene mehr von Geist, Gesellschaften und Kulturen handelt. Dabei definiert sie den Begriff denkbar weit. Technologie ist, wie eine Gesellschaft mit der physischen Realität umgeht, Essen, Kleidung, Energiequellen, Medizin. In ihren Worten, die aktive menschliche Schnittstelle mit der materiellen Welt.
Aber genau dieses Verständnis gehe verloren. Das Wort werde konsequent nur noch für die hochkomplexen Spezialtechnologien der letzten Jahrzehnte benutzt. Dabei seien Technologie und Hightech eben nicht synonym. Durch 150 Jahre technischer Entfaltung seien wir desensibilisiert und hielten Papier, Räder, Messer, Uhren, Stühle, Aspirin oder Streichhölzer für reine Naturgegebenheiten.
Ihr Test dafür ist simpel. Weiß ich, wie man das herstellt? Sie selbst könne weder einen Kühlschrank bauen noch programmieren, aber auch keinen Fischhaken oder Schuhe machen. Technologien seien das, was wir lernen können. Und dann ihr Bonmot dazu, kein Hard SF zu schreiben. Vielleicht schreibe sie leichte Science Fiction. Oder vielleicht sei das Harte darin verborgen wie Knochen, im Gegensatz zu einem Außenskelett.
In den Kommentaren wird der Text nicht wirklich als Rand gesehen, sondern als Klärung, wie ihr Werk Science Fiction sein kann, ohne sich auf das zu konzentrieren, was gemeinhin als Hightech gilt. Ein schöner Reminder, dass Technologie viel älter und viel alltäglicher ist, als wir meist denken.
Zum Abschluss geht es um 20 Jahre RISC-OS Open. Der Beitrag von Steve Reville und dem Team erinnert daran, dass die Organisation am 20. Juni 2006 gegründet wurde, mit dem Ziel, ein proprietäres Betriebssystem zu öffnen. 20 Jahre später sei das weitgehend geschehen und RISC-OS gehe es heute deutlich besser als im Zustand von 2006.
Die Chronik ist beeindruckend. 2006 0-7 kündigten Castle und Ruhl eine Shared-Source-Initiative an. Im folgenden Mai waren die ersten Quellen öffentlich. 2008 0-9 lief bereits ein Bild von RISC-OS 5 mit Community-Code auf einem Ionix-Rechner und Jeffrey Lee's Port auf das Beagleboard wurde mit einem Iconbar Award ausgezeichnet.
Ab 2010/11 startete dann der Bounty-Plan, bei dem die Community Spenden bündelte und über die Roadmap-Funktion abstimmte. 2012/13 brachte RISC-OSP das System auf den Raspberry Pi. Und 2013/14 erschien mit RISC-OS 5.2.0 die erste stabile ROM-Version seit Jahren. Nach der Übernahme Castles durch RISC-OS Developments wurde das System 2018/19 erstmals unter der offenen APACHE-2.0-LIZENZ veröffentlicht.
Und danach wurde es richtig digital. 2019/20 zog die gesamte Codebasis mit rund 106.000 Commits auf ein öffentliches GitLab um. 2020/21 kam RISC-OS 5.28 mit offizieller Raspberry Pi 4 Unterstützung und rund 700 Verbesserungen. 2022/23 sorgte die Archimedes Basic Compiler Nutzung für einen etwa 35 mal schnelleren Mandelbrot und sogar die Behauptung, SpaceX habe RISC-OS für eine Mars-Mission ausgewählt, machte die Runde.
2023/24 folgten dann ein nativer Git-Client, Open Source BarkFS, NVMe-SSD-Speicher und RISC-OS 5.3.0 für 7 Hardware-Plattformen. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Von einer kleinen Community-Initiative zu einem rundum geöffneten System, das auch heute noch weiterläuft.
Das war's für heute. Wir haben uns angeschaut, warum die US-Regierung historisch in den Yen-Markt eingegriffen hat, wie Kaliforniens Datenlöschungsgesetz in Kraft getreten ist und warum Buchecken-Software-Beiträge nicht an OpenStreetMap zurücksynchronisiert.
Außerdem ging es um den Technologierand von Ursula K. Le Guin, das Routen eines TP-Link-Routers und Europas Elektroauto-Boom mit einem Sprung von 50%. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.